Lasst uns Platz nehmen. Jesus ist das Lamm, das regiert, das auf dem Thron sitzt, das das letzte Wort hat. Preis Gott. Mein Thema heute ist die Arbeit. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Weißt du, Jesus hat gearbeitet. Er war nicht nur Zimmermann, sondern er war Rabbi, er war Messias, er war der Heiland der Welt, der Erlöser. Meine Seele hat gearbeitet bis in den Tod, hat er einmal gesagt. Du gibst deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Das ist das Thema. Dann möchte ich ganz herzlich einladen für die nächsten Veranstaltungen. Morgen wird das Thema sein, die vollkommenen Wege Gottes. Gott macht keinen Fehler. Gott macht nichts falsch, auch wenn es manchmal zu falsch aussieht. Weißt du, wir denken manchmal, Gott hat sich geirrt. Er hat sich vertan. Er hat nicht genau hingeguckt. Aber Gottes Wege sind wunderbar und unerforschlich. Das möchte ich morgen begründen und beweisen. Deine Wege sind vollkommen. Auch der Einstieg heute ist schon, geht in diese Richtung. So, dann am Sonntag wird das Thema sein, bleibe in der Schule Gottes. Manche Christen müssen die Schule immer wieder, die gleiche Klasse wiederholen, kommen nie aus der Klasse raus. Warum? Weil sie nicht bestimmte Lektionen lernen. Und wir müssen bestimmte Lektionen lernen, die hat Gott uns aufgetragen. Und wir sollten also uns daran setzen, in der Schule bleiben, Hausaufgaben machen, was das auch immer ist. So bleibe in der Schule Gottes. Was die Schule Gottes ist. Viele Menschen denken, das wäre die Gemeinde. Das wäre die Organisation, eine Kirche. Und nein, die Schule Gottes ist der Alltag. Bleibe in der Schule Gottes zu Hause. Jesus hat seine Leute immer nach Hause geschickt. Geh zu deinen Lieben und arbeite dort und mach dein Geschäft und so weiter. Denn zu Hause wirst du geschliffen. Zu Hause wirst du poliert. Zu Hause wirst du bearbeitet. Weißt du, draußen, da ist es Sonntagschrist, ist nichts Besonderes zu sein. Weißt du, die behandeln nicht alle mit Samthandschuhe, aber zu Hause. So. Und jetzt zu meinem Thema, gib deine Arbeit eine göttliche Dimension. Wir wissen ja, nach dem Sündenfall hat der Herr die Menschen verdammt oder verflucht oder wie auch immer oder eine Anweisung gegeben. Diese Anweisung ist, geh raus aufs Feld. Dornen und Disteln werden wachen und dann im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. 1. Mose 3, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Die Arbeit ist eine Erfindung Gottes. Wir denken manchmal, ein Fluch. Die Arbeit ist kein Fluch. Die Arbeit ist ein Segen. Du kannst froh sein, dass du eine Arbeit hast, dass du dein Einkommen hast, dass du durch die Arbeit hast du deine Versorgung. Die Arbeit, so ein paar Gedanken nur über die Arbeit zuerst mal äußerlich. Die Arbeit heiligt uns. So wie unser Alltag uns heiligt, die Arbeit heiligt uns. Das, was du tust, egal was, ob es Geschirr abspülen ist, Gartenarbeit oder Gemeindearbeit oder irgendwo in der Firma. Und ich werde auch über die Arbeit in der Firma oder irgendwo im Heim, im Krankenhaus oder wo du auch immer stehst und bist, das heiligt uns. Verstehst du, bist dem Druck ausgesetzt, den Spannungen ausgesetzt, so. Dienen als Heiligung, arbeiten als Heiligung. Und Jesus sagt, der Größte unter euch allen sei euer aller Diener. Also du kannst groß werden durch die Arbeit. Wir müssen uns der Arbeit eine geistliche Form geben, damit die Gläubigen kapieren und begreifen, die Arbeit ist nicht eine Erfindung des Teufels und ist auch keine Strafe, sondern es ist Gnade, dass du arbeiten kannst. Paulus schreibt immer wieder den Leuten, denn damals haben sich Leute rumgetrieben, vor allem so Judenchristen, die haben gedacht, das ist doch fein, also ich predige und die Leute laufen mir nach und die unterstützen mich. Er sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Er selber war Zeltmacher von Beruf, hat sogar die Leute mitversorgt, die mit ihm zusammen gearbeitet haben. Also er hat sein Handwerk gebraucht, was er konnte und hat gut gebraucht. Die Arbeit heiligt uns. Die Arbeit, die Taten, die wir tun und so weiter, das ist die Frucht unseres Lebens. Das ist das Ergebnis, was du schaffst. Ich finde es so Gartenarbeit. Nur als Beispiel, wenn du da im Garten gebuddelt hast, umgeackert hast oder was weiß ich, dann weißt du, was du getan hast. Heutzutage, wenn du irgendwo arbeitest, geistige Arbeit machst, da siehst du keine Ergebnisse, keine Erfolge. Da denkst du, was arbeitest du denn? Was tust du? Aber es ist so schön zu sehen, seine Arbeit, das habe ich gemacht, das ist mein Tagwerk. Deshalb wollte der eine Sohn, der nach Hause kam, Vater, ich möchte ein Tagelöhner sein. Ich will nicht mehr deinen Sohn heißen, nur sanft behandelt werden. Nein, ich möchte was schaffen, was tun, was vollbringen. So. In der Bibel heißt es auch von der Arbeit sehr viel, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dieses Arbeiten das Dienen, was auch immer ist, welche Form auch immer ist, ist ein Dienst Gottes. Gottesdienst. Wir sprechen davon, Gottesdienst. Gott dient uns und wir dienen Gott dabei. So, Jesus sagt einmal, als er so die Ernte sieht, die Ernte ist groß und wenige sind der Arbeiter. Alle möchten gesegnet werden, alle möchten von Gott berührt werden, alle möchten geheilt werden, alle möchten Fortschritte machen. Aber die Ernte einzubringen, Erntearbeit ist eine ganz harte Arbeit. Und er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Was das auch immer heißt, wird nachher noch zurückkommen. Wir sollen teilhaben an der Schöpfung Gottes durch das, was wir tun. Durch das, was wir unternehmen, durch das, was wir veranlassen. Und der Mensch musste schon von Anfang an, obwohl er noch nicht bestraft war, obwohl er noch nicht gesündigt hatte, der Mensch musste den Garten Eden bebauen und bepflanzen und bewahren. Und was der Noah getan hat, der hat ein Schiff gebaut, um diese zigtausende Arten von Pflanzen und Tieren zu bewahren. Also hier hat Gott ihn dazu veranlasst, die Arche zu benutzen, um die Natur, die Schöpfung zu bewahren. Wir Christen sind auch da berufen, die Schöpfung zu bewahren, Schöpfungswerk Gottes fortzusetzen. Das, was er uns gegeben hat, das Material, das er uns gab, Steine, Eisen und was weiß ich noch alles, das sollten wir umsetzen, gebrauchen. Wir sollten das Getreide nehmen und Brot backen oder Kuchen backen oder Brötchen wenigstens backen. Wir sollten etwas tun und unternehmen. Der Mensch sollte also den Garten bewahren und bebauen, die Welt gestalten, er sollte sich mehren, die Erde sollte füllen. Und sich die Erde untertan machen. Das war schon ganz am Anfang, bevor der Sündenfall war. Nur jetzt nach dem Sündenfall ist etwas extremer geworden. Das passiert jetzt ohne Gott. Das muss der Mensch in seiner eigenen Kraft, in seiner eigenen Regie machen, sich selber anstrengen. Der Mensch soll kreativ sein, wie sein himmlischer Vater ist. Gott sagt, Jesus sagt, ich habe bis hierher gewirkt und jetzt mein Vater wirkt weiter. Also ich habe etwas getan, etwas unternommen. Also sich Regen bringt Segen. Kennst du diesen Spruch? Sich Regen bringt Segen. Wenn du nichts tust, kommt auch nichts. Von nichts kommt nichts. So, das ist in der Welt draußen so und das ist auch im Geistlichen. Das passiert überall. Also, gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Durch Arbeit soll der Mensch die göttliche Kraft kennenlernen, was er alles kann, wozu er fähig ist, wie er über sich selbst hinauswächst. Er sollte Gott imitieren. Er sollte Gott nachahmen. Ich bin schöpferisch. Ich nehme einen Stein und einen Klopf und dann mache ich eine Statue oder irgendein Monument. Gott hat uns Fantasie gegeben in vielen Dingen und wir sollen diese Fantasie gebrauchen. Kreativ sein, Musik machen, neue Lieder schreiben, ja, neue Formen gestalten, Reich Gottes bauen, was es immer ist. Reich Gottes ist nicht nur Gemeinde. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, was das alles ist. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Wir sollen klug sein in dem, was wir tun und weise Bauleute sein. Und wir sollen etwas Weises zustande bringen und weitermachen, da wo Gott uns hingestellt hat. Mein Platz, mein Bereich ist der Bereich, wo ich mich entfalte zur Ehre Gottes. Ich komme auf diesen Punkt nachher noch zu sprechen. Bei der Arbeit soll ich immer auf Gott hören. Das ist, wie gebe ich der Arbeit eine göttliche Dimension. Herr, was soll ich tun? Ich bin manchmal Christen begegnet und es gibt naive Christen. Gott segne sie. Weißt du, die stehen da und sagen, lieber Gott, was soll ich anziehen? Vom Kleiderschrank. Lieber Gott, was soll ich anziehen? Darf ich so groß aus? Wie sehe ich richtig hübsch und schön aus? Oder manche stehen da in der Küche, Herr, wie soll ich das Gericht machen? Gib mir die Rezepte. Gott gibt es, verstehst du? Gott gibt Fantasie und wir können kreativ sein. Da mischt und mischt und mischt und mischt und plötzlich entsteht irgendwas Gutes dabei. Bei der Arbeit sollten wir auf Gott fragen und dann haben wir was gemacht. Und da sollten wir den Herrn bitten und fragen, Herr, jetzt segne, was meine Hände bereitet haben, was ich geschaffen habe. So, wenn du Gott fragst, wirst du nie was falsch machen. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Frag Gott in Kleinigkeiten. Ich werde nie vergessen, wir sind in Norwegen, haben eine große Panne. Ja, weit und breit kein Mensch, keine Werkstatt, nichts. Und dann rufen wir ADAC, nach 2-3 Stunden kommt der ADAC vorbei und fragt uns und sagt, hier kann man nichts machen. Doch, wir stehen da und dann werden wir abgeschleppt in die Werkstatt, in eine die nächste Stadt, vielleicht so 10, 15 Kilometer weg. Und in Lillehammer, glaube ich, war es. Und da wurden wir hingeschleppt und nachts um 1 Uhr, natürlich Mitternachtssonne, und werden hingeschleppt. Und dann steht ein Handwerker und sagt, wissen Sie, Sie haben ja auch einen Fisch hinten, Sie sind bestimmt ein Christ. So habe ich gesagt, ja, wissen Sie, was wir machen? Wir werden beten und wir lassen uns von Gott eine Fantasie einfallen. Wir lassen uns was einfallen, wie kann ich da etwas improvisieren bei Gott. Wenn Gott uns leitet, dann hilft er uns improvisieren. Dann haben wir etwas improvisiert, einen Kanal, also einen Trichter. Und dann komme ich hier nach Berlin, gehe in die Werkstatt, sage, das ist ein Patent, das können Sie als Patent anmelden. Weißt du, das Improvisierte von Gott, wenn Gott uns leitet, wir haben beide gebetet, wo 2 oder 3 1 werden, was Sie bitten, das wird geschehen. So, Gott segnet uns mit Verstand, mit Weisheit, mit Geschicklichkeit. Wir haben in der Bibel die 2 Erbauer von der Stiftshütte, das waren bisher Hilfsarbeiter gewesen. Die haben nichts Großes geleistet bisher, die waren nur Schafshirten bisher, aber dann haben sie von Gott einen Auftrag bekommen, die Stiftshütte zu bauen, mit Gold zu arbeiten, mit Holz zu arbeiten, mit Teppiche zu arbeiten und vieles andere mehr. Und Gott schenkt Gnade, dass wir diese Dinge gebrauchen können. Die Weisheit, das Wissen, was wir haben, und in uns steckt mehr drin, als wir es glauben und denken. Das muss nur freigesetzt werden. Und wenn dies freigesetzt ist, dann schaffen wir Gewaltiges. In 5. Mose 14, Vers 29, da heißt es, damit der Herr, dein Gott, dich stets bei der Arbeit segne. Also du sollst ihn immer fragen, auf ihn immer hören, damit er dich bei deiner Arbeit segne, dass er dir immer eine offene Tür schenke, dass er immer günstig die Gelegenheit gebe. Ich habe eines festgestellt, Arbeit ohne Gott ist eine Plage, ist Mühsal, ist eine Qual, stinkt alles, schreit zum Himmel. Diese Arbeit ohne Gott ist Knochenarbeit, da fällt dir nichts ein, ist eine Plagerei, reibt einen auf, das stresst einen. Arbeit ohne Gott gibt deiner Arbeit eine göttliche Dimension, egal was es ist. Ich werde nachher auf ein paar spezielle Fälle kommen. Eine Arbeit ohne Gott ist eine körperliche Anstrengung, da schwitzt du. Da schwitzt du geistlich, da schwitzt du seelisch, was es auch immer ist, weil du keine Rückendeckung hast, keinen Rückenwind hast. Da musst du selber paddeln. Arbeit ohne Gott ist schweißtreibend, zehrt an den Nerven und Kräften. Dann bist du schnell ausgebrannt und überfordert. Aber wenn du mit Gott zusammenarbeitest, kriegst du immer neue Kraft. Und ja, es geht immer wieder vorwärts. Oder dem Segen Gottes, da wachsen nur Disteln und Dornen, immer nur Missgeschick, nur Misserfolg und nur Schwierigkeiten und Spannungen. Ohne Gott läuft das nicht. Schau dir die DDR an. Ja, da haben sie ganz groß geschrieben, ohne Sonnenschein und ohne Gott bringen wir die Ernte ein. Und was ist passiert? Die sind bankrott gegangen. Und alle, die ohne Sonnenschein und ohne Gott die Ernte einbringen wollen, die gehen bankrott. Wir müssen die Natur in Anspruch nehmen. Wir müssen geistige Kräfte in Anspruch nehmen. Wenn du in allem für Gott arbeitest und in alle Bereiche, was du machst, egal was du machst, ob du putzt oder jemand pflegst oder jemand versorgst oder irgendwo hingehst oder etwas rüberträgst, selbst der Postbote. Wir haben in Heilbronn einen Postbote in der Gemeinde gehabt, der war leidenschaftlich Postbote. Der hat immer noch Ölfläschchen dabei gehabt, wenn er die Briefkästen dann verteilt hat oder die gequietscht haben, die hat er alle geölt. Also, und er war so begehrt und der hätte eine andere Stelle kriegen können. Aber nein, er wollte Postbote bleiben. Er sagt, hier bin ich in diesem Amt, das ist mein Amt, da bin ich gesegnet. Ich will nichts anderes tun, als Postbote sein. Und die Leute dann, die haben sich gefreut, wenn der Erich dann kam. So hieß er. Ja, die Freude. Du hast Spaß am Arbeiten. Das ist kein Fluch für dich. Wenn du in allem für Gott arbeitest, das verdrießt dich nicht. Das hängt dir nicht zum Hals raus. Da wirst du nicht krank, sondern du freust dich, dass du arbeiten darfst. Wenn du mit der Arbeit einverstanden bist, jetzt schon mal ganz, vergiss mal Gott für eine Weile, aber wenn du mit der Arbeit einverstanden bist, die Arbeit liebst, in deiner Berufung drin bist, dann ist das kein Schrecken. Selbst wenn es Dreckarbeit ist, selbst wenn du Scheißhäusler ausfahren musst, ja, das macht dich glücklich. Ich darf was tun. Auch wenn du manchmal so komischen Chefs hast, verstehst du, weißt, ich bin auf dem Platz, hier hat Gott mich reingestellt, die Arbeit hat er mir gegeben. Die komischen Leute in meiner Umgebung, die stören mich nicht, ich mache meine Arbeit, das ist von Gott gewollt. Und dann können die mobben, dann können sie alles Mögliche unternehmen, du weißt, ich bin richtig. Auch die unangenehme Arbeiten kannst du dann verrichten. Wie heißt es in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 12? Die Bibel schreibt sehr viel über die Arbeit. Die Bibel schreibt sehr viel über die Arbeit, meine Leute. So, da steht, ihr Sklaven, die Bibel hat die Sklaverei nicht abgeschafft, obwohl das nicht von Gott gewollt war. Aber ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter. Nicht dem Herrn, sondern dem Herrn Jesus Christus, dem allmächtigen Gott. dem Chef, nicht allein den gütigen und freundlichen Herrn, sondern auch den wunderlichen. Verstehst du, die dann vorbeikommen, du hast nicht sauber abgeputzt. Verstehst du, kennst du sowas? Dass du dann kontrolliert wirst und nochmals die Arbeit machen musst und immer wieder es verdrießt. Also wir sollten als dem Herrn dienen. Unsere Arbeit braucht eine göttliche Dimension, egal was das tut. Nicht, dass wir fürs Geld arbeiten. Nicht nur für Ehre und Anerkennung. Verstehst du auch, wenn wir manchmal so Ehrenamt haben? Nein, wir sollen dem Herrn dienen in allem, was wir tun, zur Ehre Gottes. Sehe also deine Arbeit als Gottesdienst. In allem, was du tust, tu dem Herrn. So als eine Glaubensaktion, auch wenn es das nichts bringt. Und ich habe eines festgestellt, Arbeiten, die nichts bringen, keinen Dank, keinen Lohn, keine Anerkennung, diese Arbeiten werden in der Ewigkeit dir vergolten werden. Wir arbeiten nicht umsonst. Jesus sagt selbst, ich kam auf diese Welt, um den Willen Gottes zu tun. Arbeite für Gott weiter trotzdem. Setz die Arbeit fort, auch wenn es nichts ist. Wenn es nur Putzarbeit ist oder Straßenfegen oder Müllabfuhr. In aller Liebe. Es gibt so viele Dinge. Jesus hat als Handwerker mindestens 18 Jahre als Handwerker gearbeitet. Beim Vater Josef. Und was Jesus tat, das war harte Arbeit. Was Paulus tat, war harte Arbeit. Mit meinen Händen, sagte, habe ich gearbeitet. Ich bin niemand zu Last gefallen. Ich habe keine Almosen gebeten. Ich habe für meine Arbeit getan. Und Jesus spricht sehr viel von der Arbeit. Wenn du so das Evangelium liest oder die Evangelien, ganz besonders von den Arbeitern im Weinberg oder den Erntearbeiter oder der Arbeit im Reich Gottes. Und was ihr tut, tut nicht Menschen, sondern Gott zur Ehre, egal was es ist. Und Jakobus spricht vom Glauben und Arbeit. Er spricht von Werken. Und was sind die Werke? Sind Taten. Jesus kritisiert schon zum Beispiel den einen Mann, der erzählt das Gleichnis von den Funden und Talenten. Und die anderen haben gewuchert mit ihren Gaben und Talenten und immer was dazu gewonnen, sich verdoppelt. Aber der eine, der dritte Knecht, Matthäus 25, Vers 14 und folgende Verse, der war faul. Der hat es vergraben, der hat es bewahrt. Der hat gedacht, er tut dem Gott einen Gefallen, wenn er die Sachen bewahrt. Er hat sein Talent vergraben. Und wir sind gerufen und berufen, brauchbar zu sein, nützlich zu sein. Der Größte von euch sei euer aller Diener. Also durch die Werke, durch die Arbeit. Und du kommst hoch, wenn du was tust. Wenn du nichts tust, bleibst unten und versinkst noch tiefer. Du unbrauchbarer, fauler Knecht, hat der Herr gesagt. Du hast deine Talente nicht gebraucht, hast damit nicht gewuchert. Wo hat der Herr Jesus seine Jünger berufen? Denk drüber nach. Von der Fischerei. Verstehst du? Die waren fleißig in der Arbeit. Der Herr Jesus beruft keine Faulen. Tut mir leid, wenn ich das sage, wenn ich hier so radikal bin. Mir ist egal. Der Herr Jesus beruft nur Fleißige. Die haben Fisch gefischt und Jesus sagt, und jetzt will ich euch eine andere Dimension geben. Ihr sollt Menschenfischer sein. Ihr sollt Menschenfischer sein. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Bei den Rabbinern, bei den guten Rabbinern im Alten Testament oder zur Zeit Jesu, die meisten Rabbiner waren Schuhmacher. Also, da sind sie mit den Leuten in Kontakt gekommen, wenn sie die Schuhe repariert haben oder Schuhe hergestellt haben. Oft so Holzklumpen, weißt du, Holzschuhe. Ja, das waren Schuhmacher. Zum Beispiel Hillel, der Gelehrte aus der Zeit Jesus, der Vater vom Gamaliel, der war auch ein Schuhmacher. Also interessant, Zeltmacher, Schuhmacher, Häuslersbauer, das waren alles Handwerker. Und der Beruf wurde meistens benutzt zur Verkündigung. In dem, was sie taten, sind sie Menschen näher gekommen und dann haben Menschen nebenbei gelehrt und die mussten warten, bis die Schuhe fertig sind. Barfuß würde niemand weiterlaufen. Mr. Minute, verstehst du? Das waren die Rabbiner. Die haben Gott gedient mit den Gaben, was sie hatten, und mit den Gaben haben sie auch missioniert. Weißt du, jemand, der sich im Beruf nicht bewährt, in der Arbeit nicht bewährt, im Leben sich nicht bewährt, kann auch Gott nicht dienen. Gott braucht und Gott sucht bewährte Menschen. Im Lukas-Evangelium, wenn wir aufmerksam lesen, da werden Haufen Berufe erwähnt. Im Lukas-Evangelium, da sind die Fischer, da sind die Zöllner, da sind die Geldverleiher, da sind die Soldaten, da sind die Hirten, da sind die Sklaven, da sind die Diener, die Bauern, die Winzer, die Kaufleute, die Richter, die Politiker. All diese Berufe, das begegnen wir im Lukas-Evangelium. Sie sind alle eingebunden in der Glaubensgeschichte und der Heilsgeschichte. Und Wir können Gott dienen mit dem Beruf, in dem wir stehen. Wir müssen da nicht denken, ich brauche jetzt eine geistliche Berufung, ich muss Pastor werden, ich muss Bischof werden, Evangelist werden. Nein, wir fangen an, als Fischer zu arbeiten, als Zöllner oder als Geldverleiher oder was auch immer ist, irgendwo im Büro. Denn vor unserer Arbeit arbeitet Gott an uns. Das ist zuerst einmal, Gott ist der erste große Arbeiter. Du hast so viel Arbeit mit meinen Sünden gehabt, verstehst du, hast an mir gearbeitet, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Also Gott hat an uns gearbeitet und jetzt müssen wir seine Arbeit fortsetzen, was wir geworden sind. Als Gefäß, ich muss die Gnade Gottes halten und bewahren und uns weiter in einem guten, feinen Herzen. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Diene in allem Gott und nicht nur den Menschen. Wir sollen keine Menschenknechte sein, aber wir sollen Gottesknechte sein. Und ja, auch den sonderlichen Menschen gegenüber, den komischen, den Tyrannen, den Diktatoren, den Plagegeistern. In Kolosser Kapitel 3, Vers 22, eine interessante Geschichte. Ihr Knechte, also egal, ob was wir sind, was wir Funktionen haben, weiß nicht, alle sind Herren. Früher gab es sehr viel Landarbeiter und Tagelöhner. Ihr Knechte, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Dienst vor Augen. Ich werde nie vergessen, ich parke, habe halt erst so einen Mittagsschlaf gemacht, ich bin weite Strecke gefahren, da stehe ich auf dem Parkplatz und da steht ein dicker, fetter Mercedes und da steigt ein Herr aus dem Auto immer wieder und nimmt sein Fernglas und guckt in die Ferne. Ich denke, was gibt es? Sieht irgendwas Interessantes? Nein, sagt er, wissen Sie, dann frage ich, was mir ein Herz und frage ihn, sehen Sie etwas? Ist da was Besonderes, das, was, wo Sie jetzt hingucken? Nein, meine Arbeitskolonne, meine Leute arbeiten dort und ich will sie sehen, wie sie arbeiten. Und dann sagt er, wissen Sie, da gibt es manche, die sind so Arbeiterdenkmäler. Die stehen und stützen sich an der Schaufel, am Spaten oder was auch immer ist. Ich will sie sehen, verstehst du, wie sie arbeiten. Und dann kommt, genau das ist, was hier Paulus schreibt, nur vor Augen, verstehst du? Solange der Chef da ist, solange der sieht, wir werden gesehen und beobachtet, auch wenn wir nicht den Chef sehen. Hier, nicht nur vor Augen, damit wir den Menschen gefallen, sondern wir sollen dienen mit der Einfalt unseres Herzens und mit der Gottesfurcht. Gott sieht mich. Gott sieht mich, wie ich arbeite. Und alles, was ihr tut, pass auf, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Du arbeitest für Gott. Und wisse, dass ihr vor dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes, denn ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Und alles, was ihr tut, tut dem Herrn. Egal was es ist. Egal was es ist, egal was du tust. Es gibt ein altes Kirchenlied. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Jeden Faden, den ich drehe, alles meinem Gott zu ehren. Dieses Lied hat eine Botschaft. Jeden Faden, den ich drehe, das ist so Spinnrad. Jeden Schritt, den ich hier gehe, jede Scholle, die ich grabe, jede Arbeit, die ich habe, alles meinem Gott zu ehren, hier und dort sein Lob zu mehren. Soli Deo Gloria. Alles meinem Gott zu ehren. Alle Lasten, die ich trage, alle Worte, die ich sage, alle Werke, die ich tue, alle Stunden, die ich ruhe, auch der Schlaf, alles meinem Gott zu ehren. Alles meinem Gott zu ehren. Soli Deo Gloria. Verstehst du? Dem Herrn allein die Ehre. Und jedes Tröpflein Blut im Herzen, jede heiße Glut im der Schmerzen, jede lichte Freudenstunde, jede bittere Leidenswunde, alles meinem Gott zu ehren. Soli Deo Gloria. Jede Speis, die ich genieße, wenn ich andere freundlich grüße, wenn ich nur ein Blümlein pflücke, mich nach einem Strohhalm bücke. Auch weißt du, da siehst du, ob ein Christ gut ist oder nicht. Wenn er was liegen sieht, ob er aufhebt oder nicht. Verstehst du, jeden Strohhalm, wo ich mich bücke, alles meinem Gott zu ehren. Und so weiter, Soli Deo Gloria, vergegenwärtige. Alles, was du tust, tu es so, als wenn du für Gott tun würdest. Nicht für Menschen, für Gott. Fang an, für Gott zu leben. Weißt du, viele Menschen möchten was für Gott tun, aber die denken erst, in der Kirche kann ich Gott dienen. Nein, du dienst Gott draußen, auf der Straße. Jedes Blümlein, das ich pflücke, jeden Strohhalm, nachdem ich mich bücke, alles meinem Gott zu ehren. Es wird in einer Legende erzählt, ein griechischer Steinmetz stellt eine Götterfigur her und verbringt so viel Zeit, den Rücken der Gottheit zu polieren. Obwohl es in eine Nische reingestellt wird, kein Mensch sieht hier den Rücken und so weiter. Aber er poliert da den Rücken und macht da so viel. Und jemand fragt ihn, warum machst du da so viel Aufwand? Der sieht doch sowieso nicht. Dann sagt er, nein, die Götter sehen es. Die Götter sehen es. was da hinten ist. Die Götter sehen, wie der Rücken aussieht, verstehst, wie ich gearbeitet habe, wie ich poliert habe. Die Götter sehen es. Weißt du, du kannst so leicht unter einem Teppich kehren. Das merkt keiner, aber die Götter sehen es. Lass mal Gott und der Herr und so weiter, was unter der Decke ist, der Herr sieht es, was unter dem Bett steckt, im Keller liegt, verstehst du, oder was auch nicht erledigt wurde. Gott sieht deine Einstellung, Gott sieht das Verhalten, Gott sieht die Motivation, Gott sieht unsere Hingabe, wie wir das machen, mit Murren, ach, ich muss schon wieder singen, wieder spielen, wieder predigen, wieder beten, wieder da dies und jenes tun. Gott sieht dein Herz, deine Einstellung, das ist ausschlaggebend in dem Dienst für Gott. Gott sieht, ob du es mit Freuden machst oder mit Murren und Rebellion oder es für Geld oder ob du mit Klagen und Jammern und Knurren die Sache verbringst. Bayern würden sagen, mit Granteln, das fühlt so grimmig, also mit Murren, mit Widerstand, mit einem aufmüffigen Geist, können sie nicht jemand anders dorthin schicken. Verstehst du, warum muss ich dorthin gehen? Ja, und dass wir gerne und mit Freuden dienen. Dient dem Herrn mit Freuden. Das ist nicht nur beten, Halleluja, Lob und Dank. Nein, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Da ist doch viel mehr. Im Alten Testament, da gab es die Priester. Aber da gab es auch die Leviten. Die haben da Kerzen angezündet, Weihrauch bereitgestellt, die Tiere geschlachtet, die in Reihen ausgenommen. Verstehst du, Gott braucht alle Dienste, nicht nur geistliche Arbeit. Und wir sprechen, dummerweise sind auch in der Kirche, von der katholischen Kirche her geprägt, geistliche. Gott braucht die Laien genauso. Und die Laien sind auch geistliche, die Gott dienen. So, viele arbeiten nur mit dem Verstand. Weißt du, auch das ist ein Dienst. Verstehst du, wenn du mit deinem Geist, mit deinem Verstand, mit deinen Können und Fähigkeiten arbeitest, setzt es ein, das Beste. Jemand hat einmal gesagt, wenn du kein Baum sein kannst, dann sei wenigstens ein guter Strauch. Und der beste Strauch in der ganzen Gegend. Ich werde nie vergessen, ich bin in Atlanta, USA, und wir besuchen eine Gemeinde. Die Gemeinde hat vielleicht 6.000 Mitglieder gehabt. Und dort waren wir zum Studium in dieser Gemeinde. Und der Pastor hat dann in seiner Gemeinde etwas gestartet. Der hat alle Zahnärzte eingeladen. Und was heißt, der hat nicht eingeladen, in seiner Gemeinde war ein Zahnarzt. Dann sagt der Bruder, du hast von Gott einen Auftrag. Lade alle Zahnärzte von Atlanta ein, schreib sie ein und lade sie ein und halte einen Vortrag, wie kann ich der beste Zahnarzt von Atlanta werden. Und das hat er gemacht. Er hat, glaube ich, 30, 40 Leute zusammengekriegt und hat ein Seminar gehalten. Wir waren dann dabei und zugehorcht, wie er dann den Leuten erzählt hat, wie kann ich der beste Zahnarzt von Atlanta werden. Und ja, und genau diese Funktion gibt deiner Arbeit eine göttliche Dimension, denn der Zahnarzt lebt von der Hand in den Mund. Ja, nicht nur fast, sondern wirklich. Also du arbeitest und wenn du dienst, dann diene so gut und denk nur nicht ans Geld. Als mein Sohn die Wahl hatte, was soll ich vom Beruf lernen? Der wusste nach der Schulentlassung nicht, was er studieren, was er lernen sollte, verstehst du? Dann haben wir gebetet und dann hat er von Gott einen Auftrag bekommen, hilf den Armen. Und er hat, auch heute macht es immer noch, dass er Leuten, die kein Geld haben, die arm sind und so weiter, nicht bezahlen, einen Rechtsanwalt bezahlen können, dass er diesen Leuten hilft und so weiter. Dann sagte er, ich möchte auch meinen Dienst als solche sehen, dass ich armen Leuten, schwachen Leuten helfen kann. Und das tut er. Und auch der Freude. Und Gott segnet, wenn er solchen Leuten hilft, die kein Geld haben und nicht einen Rechtsanwalt sich leisten können. Also man arbeitet mit Verstand, mit seinen Fähigkeiten. Mit seinem Studium, du hast studiert, gelernt, fang an, das zu tun, wozu Gott dich befähigt hat. Du kannst etwas. Ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt, weißt du, die hat gerne Gitarre gespielt. Und dann habe ich gesagt, Schwester, dann spielst du die Gitarre und dien den Leuten mit deiner Gitarre. Besuch Kranke, Besuch Sterbende, Besuch und so weiter. Und die hat so einen tollen Dienst dann in der Gemeinde erreicht und auf sich da erarbeitet, dann ist sie zu den Leuten gegangen, wo sie wusste, dass sie krank sind oder ältere Leute, hat Liedchen vorgesungen, die konnten nur wissen, singen ein paar Liedchen, ein paar so Heilandslieder vorgesungen und die Leute waren so gesegnet und bei Sterbenden, da hat sie auch eine Berufung für Gott bekommen, hat sie einer sterbenden Frau vorgesungen und plötzlich hat sie gemerkt, Mensch, guck mal, die Leute, die vor der Ewigkeit stehen, die brauchen Trost, die brauchen Beistand, die sind allein. War das nicht bei dir? Du hast auch im Krankenhaus Lieder vorgesungen bei der kranken, sterbenden Frau mit Krebs. Verstehst du? Und da sollte sie auch die Beerdigung auch singen. Toll. So gebraucht Gott. So gebrauche Gott, wenn wir einfach unsere Talente zur Ehre Gottes einsetzen. Einfach gebrauchen, nicht fragen, was springt mir dabei raus? Wenn wir Gott dienen, es wird immer was rausspringen. Glaub mir das. Gott wird uns Frieden und Befriedigung schenken, inneren Freude schenken und ja, und für die Ewigkeit. Das wird uns gut geschrieben. Fang an zu dienen, wo du kannst. So Gott sieht, ob du es mit Freuden machst oder mit Murren. Unser Mensch muss sich da, die versteht sowieso nichts mehr, die hört mir Gott sowieso nicht mehr zu. Weißt du, viele werden gezwungen, das Kreuz Jesu zu tragen. So wie dieser Simon von Kyrene. Glaubt nicht, dass er gerne nachgelaufen ist. Ich möchte das Kreuz Jesu tragen. Er wurde von Soldaten gezwungen und hat mit Widerwärtigkeit getragen. Hinterher hat er festgestellt, Mensch, das ist ein Segen, das Kreuz Jesu mitzutragen. Hinterher sind auch seine Söhne zu großen Aposteln geworden. Du weißt gar nicht, was du tust. Du kriegst vielleicht keinen Segen. Machst mit Widerwillen, mit Murren und sagst, ich muss, aber deine beiden Söhne, deine beiden Töchter oder was weiß ich, die werden zu Dienern Gottes. Darum ist der Dienst für Gott, wenn du eine göttliche Dimension gibst, das bringt Ewigkeitsfrucht. Gib deine Arbeit eine göttliche, ewige Dimension. Sag, ich diene dem Herrn und nicht dem Menschen, auch nicht mir selber, auch nicht der Gemeinde, ich diene dem Herrn. So. Darum ist der Dienst auch wichtig. Bei vielen ist der Dienst verkrampft, verspannt, so hart. Ich muss das Kreuz tragen. Gibt es da niemand anders? Warum hat er gerade mich genommen? Ich habe ja auf dem Feld gearbeitet, der Simon von Kyrene. Der war schon erschöpft, er war dreckig, verstaubt und was auch immer. Ich möchte nach Hause eine Dusche nehmen. Nein, trag dem sein Kreuz. Für wen tust du das, was du tust? Mach dir Gedanken, für wem tust du das, was du tust? Für dein Portemonnaie? Für den Staat? Für die Kirche? Für wen tust du das? Ist Gott dein Arbeitgeber, dein Auftraggeber? Oder dienst du nur Menschen zur Gefälligkeit und vor Augen, solange du gesehen wirst? Und wenn du nicht mehr gesehen wirst, dann vergiss es. Von wem erwartest du deinen Lohn? Von Gott oder den Menschen? Und ich sage dir eines. Was wir für den einen der Geringsten getan haben, wo wir kein Dankeschön bekommen haben, keine Belohnung bekommen haben und wo es nicht groß ist, guck mal, was der für den Herrn getan hat. Nein, im Gegenteil, wo du noch beschimpft wirst und noch mit Dreck beworfen wirst und noch schief angeguckt wirst, das ist ein Dienst für die Ewigkeit. Glaub mir das, ob du es glaubst oder nicht, aber ich möchte das dir gesagt haben. Wie ist deine Reaktion? Dienst du Gott oder den Menschen? Wie ist deine innere Einstellung? Das hat Auswirkungen auf deinen Dienst, auf deine Arbeit. Verstehst? Ich muss da Krankenpfleger spielen, ich muss den Hintern abputzen, ich muss das machen, verstehst du? Verstehst du? Das ist ein Dienst, eine dreckige Arbeit, schwierige Arbeit, da kriegst du Bandscheibenvorfall und vieles andere mehr, verstehst du? Da hat es Probleme. Wenn du dienst, kriegst du durchaus Probleme. Du bist ein Leidtragender. Der Simon von Kyrene hat einen Peitschenhieb nach Peitschenhieb gekriegt. Das, was den Heiland getroffen hat, hat auch ihn getroffen. Bitte, beeilt euch ein bisschen schneller. Auf, marsch, marsch. Verstehst? Und du sagst, warum muss ich das alles? Wenn du nur um Anerkennung dienst von Menschen, wenn du nur von Menschen gesehen werden möchtest, würdest du nichts für Gott tun. Du mach für den Herrn. Denn er ist dein Lohn. Verstehst? Und deshalb ist es unwichtig, was die Menschen sagen, denken oder es ist zweitrangig. Weißt du, auch der Dienst, wenn er klein ist, jeden Faden, den ich drehe, jede Strohhalm, den ich aufhebe, jedes Blümlein, das ich pflücke, jede Kleinigkeit, hat bei Gott eine Bedeutung. Du glaubst gar nicht. Jeder Cent, den du gibst, die Schärfen an der Witwe, das war auch eine Arbeit, ein Opfer. Weißt du, ob jetzt einer arbeitet oder Geld gibt, ich möchte vielleicht über das Geld noch ein paar Gedanken sagen. Wenn du 10 Euro gibst, dafür hast du vielleicht eine Stunde gearbeitet für die 10 Euro. Verstehst du, du gibst hier deine Zeit von einer Stunde. Und so ist egal. Und diese Witwe hat ihr Schärflein dort dem Herrn gegeben. Tust du nur für den Menschen, dann hast du von Menschen ihren Lohn, die Ehre und Anerkennung. Ach, der hat so viel gegeben. Aber wenn du für den Herrn tust, ist egal, viel oder wenig, dann hat der Herr die Anerkennung gegeben in deinem Leben. Und wir haben im Kolosserbrief gelesen, dann hast du kein Erbe, wenn du nur von Menschen was erwartest, nur dem Chef dienst, solange er dich sieht. Erwarte von Gott deinen Lohn. Gib deinem Dienst eine göttliche Dimension. In Kolosser 3, Vers 23. Deshalb tut, was ihr tut, von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Von Herzen. In Liebe. Verstehst du? In Liebe. Alles, weißt du, nicht nur für die Gemeinde, nicht nur in der stillen Zeit, ich mache für mich. So viele Menschen dienen nur sich selbst. Was habe ich davon? Die Frage ist, was hat Gott davon? Und was Gott davon hat, das haben andere Menschen auch was davon. So, was machst du in deiner Freizeit? Gib deine Arbeit, deinem Dienst eine göttliche Dimension. Ja, ich schlafe die ganze Zeit. Verstehst du? Das ist kein Gottesdienst. Du solltest 8 Stunden schlafen und wenn du länger als 8 Stunden schläfst, sündigst du. Es sei denn, du bist krank. So, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Jetzt pass auf. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ob ihr esst oder trinkt, sogar dein Essen und dein Trinken soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Und Essen ist auch manchmal Arbeit, dann muss ich auch hinlegen, entweder 1000 Schritte tun oder 1 Stunde schlafen. Verstehst du? Das ist auch Arbeit. Ob ihr esst oder trinkt, pass auf, das ist eine ganz wichtige Stelle. Nicht nur nebenbei so. Alles, was ihr tut, esst oder trinkt, für wen machst du das? Und weißt du, wenn du jemand Schwaches in deiner Umgebung hast, der Ex-Alkoholiker ist, der Probleme mit Alkohol hat, da würde ich dir sagen, trink keinen Tropfen Bier und keinen Tropfen Wein und keinen Tropfen Schnaps in der Nähe, denn das macht ihn rückfällig. Und du bist oft schuldig. Wir haben mal Käsefondue in der Gemeinde gehabt, so. Mein Bruder will mir hat es veranstaltet und hat sich nichts dabei gedacht. Käsefondue mit Alkohol drin und so weiter. Und wir haben einen Ex-Alkoholiker drin gehabt und der hat ein paar Bissen genommen und das Alkohol stieg in ihm hoch, dann geht in die nächste Kneipe, steht und verschwindet für 3 Tage. Was das Ergebnis war, er hat Alkoholvergiftung gehabt am Schluss. So lange hat er gesoffen, bis er Alkoholvergiftung hatte. Aber Schuld war eigentlich, weil wir nicht daran gedacht haben, dass ein bisschen Alkohol in einem Käsefondue, das hat ihn rückfällig gemacht. Deshalb, ob er esst oder trinkt, dient dem Herrn, fragt, ist es wirklich? Deshalb, was wir machen, ich würde eigentlich Abendmahl mit Wein machen, aber um den lieben Geschwister willen, die Alkoholiker waren, und wir haben eine ganze Menge Alkoholiker unter uns oder ehemalige Alkoholiker, die haben Probleme und da reicht schon ein Schluck und die sind schon im Delirium. Also, die werden rückfällig. Deshalb, wir sollen Rücksicht aus Liebe zum anderen. Paulus sagt, wenn ich weiß, dass da ein Schwacher da ist, ich würde kein Fleisch essen, ich würde das nicht machen und ich würde das nicht machen. Das ist Gottesdienst. Aus Liebe. Selbst essen und trinken zur Ehre Gottes. Unser Leben muss Zeugnis sein für die anderen. Obwohl mir ist alles erlaubt. Also ich mache mir kein Gesetz, aber es frommt mich nicht und es hilft und segnet mich nicht und bringt auch vielleicht andere nicht weiter. Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was du zu Hause hinter deinen 4 Wänden machst, das ist dein Problem. Da kannst du Gott verantworten. Aber wenn es draußen ist, wenn du mit Leuten Kontakt hast, sei rücksichtsvoll. Und Rücksicht ist auch eine Tugend. Auch wenn es nicht so wirklich in der Bibel steht. Aber es ist eine Anweisung, Rücksicht sein, lasst euer Licht erleuchten vor den Leuten. Draußen. Dass ihr stark seid und dass er sagt, ich vermeide, was ich vermeiden kann. Wie machen wir unsere Arbeit? Nur um Geld zu verdienen? Oder bemühen wir uns auch, dass wir gut dastehen und den Chef zufriedenstellen und Gott zufriedenstellen? Wie ist unser Verhältnis? Wie Petrus hier geschrieben hat, 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er als Worte Gottes. Also, wenn du was tust, als Gottesdienst, als Gottesarbeit. Wenn jemand dient, er soll so sein, als er aus der Kraft Gottes darreicht. Damit in allem, was ihr tut, Gott verherrlicht werde. Durch Jesus Christus, der aus der Herrlichkeit kommt und die Macht hat von Ewigkeit zu Ewigkeit, dient als dem Herrn. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Wenn wir unsere Arbeit gut machen, weißt du, was dann passiert? Die Menschen ehren Gott und sagen, der arbeitet toll. Und es ist ein Unterschied. Weißt du, es sollte wieder ein Unterschied sein. Früher war das noch so. Aber heute so Larifare-Christentum, vergiss das alles. Weißt du, die Christen sind nicht besser wie die Weltmenschen. Früher konnte man sehen, wenn sie Christen gehabt haben, die sind zuverlässig, die stehlen nicht, die lügen nicht, die unterschlagen nichts, die fälschen nicht die Statistik. die sagen, wie es ist. Und deshalb waren Christen früher beliebt in den Firmen. Aber mittlerweile sind Christen nicht besser wie die Weltmenschen, weil sie noch nie was gehört haben von der Arbeit. Weißt du, du hörst nur dem Herrn vertrauen, an Zeichen und Wunder glauben, in Autorität und Vollmacht. Aber die Autorität muss ausgelebt werden. Praktisches Christentum. Die Menschen gucken uns zu, wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Der Bauunternehmer guckt mit dem Fernglas, wie er da arbeitet und wie er da steht. Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Und deshalb glauben so viele Menschen nicht an Jesus Christus, weil die Christen nicht mehr Christen sind. Du hast den Namen, dass du lebst, aber da ist nichts dahinter. Kein Pep, kein Saft. So, die Umkehrung ist davon, wenn du deine Arbeit schlampig machst, unfreundlich bist, die Kunden verscheuchst, schieße nicht. Weißt du, Christen sollen nett, lieb und Freundlichkeit ist eine Tugend des Heiligen Geistes. Nett sein, auch wenn sie stinkt, bis zum Himmel. Verstehst du, du sagst, ich mag sie. Weißt du, Christen sollen freundlich sein, nett, sanftmütig, demütig, so wie der Herr Jesus auch war. Das fällt dann auf den Herrn zurück. Sagen also, weißt du, wenn die so sind, dann ich möchte kein Christ werden und ich verstehe die Leute. Ich verstehe die Leute voll und ganz. Das gilt in allen Bereichen des Lebens. Weißt du, wir sollen, wenn wir geben, nicht der Gemeinde geben, sondern dem Herrn geben und vom Herrn dann den Lohn erwarten für das, was wir tun. Durch unser Tun wird entweder Gott verherrlicht oder Gott verunglimpft, beleidigt und verschmäht. Das will Gott sein. Weißt du, Voltaire, glaube ich, hat gesagt einmal, wenn die Christen erlöster aussehen würden, würde ich auch an Christus glauben. Aber die sehen gar nicht erlöst aus. Die sind noch traurig, depressiv, niedergeschlagen, entmutigt und haben Magengeschwüre. Ja, das sind Christen. Die sind nicht begeistert. Weißt du, das fällt auf Gott zurück. Wir sind die Reklame Gottes. Gott hat keine Reklame. Aber wir stellen Christus dar. Deshalb gibt deine Arbeit eine göttliche Dimension und wir werden bei der Arbeit beobachtet, wie wir arbeiten, wie wir aufräumen, ob wir gute Leute sind oder schlechte Leute sind. Das stellt sich raus. Weiter, ein paar andere Gedanken. Römer 12, Vers 20. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn er ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also wir sollten Römer 12, Vers 20, wenn dein Feind hungert oder durstet, wir sollten auch den Feinden gegenüber nett und freundlich sein, zuvorkommen. Und auch den Ausländern, auch den Flüchtlingen, egal wer es ist, man dient Gott in Kleinigkeiten. In Kleinigkeiten. Also wenn jemand sagen würde, wer macht was Großes, da würden wir alle dabei sein. Aber Gott erwartet von uns Kleinigkeiten, aber das ist zu gering. Doch, Kolosser 3, Vers 17 nochmals. Und alles, was ihr tut, in Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus Christus und Gott, und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Alles, was ihr tut, in Wort und Werk. Alles, was du redest. Weißt du, deine Reden, selbst deine Reden sind die Taten der Zunge. Wir sollen auch unserem Reden eine göttliche Dimension geben. Wenn du nichts zu sagen hast, halt's Maul. Entschuldigung, aber so ist es. Es muss deutsch gesagt werden. Sei still und rede nichts, wenn du nichts zu sagen hast. Deshalb, wir sollen reden als das Wort des Herrn, im Namen Gottes, und alles, was ihr redet, in Wort und in Werken tut, das tut zur Ehre Gottes durch Jesus Christus. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann nimmst du alles von Gott und bist dankbar und sagst, Herr, auch das, auch da muss ich nett sein und freundlich bleiben. Zu Hause kannst du schimpfen, verstehst du? Aber in der Gegenwart der Fremden, in der Gegenwart von Ungläubigen, von Weltmenschen, wo du beobachtet wirst, verstehst du, da darfst du dich nicht gehen lassen. Christen lassen sich nicht gehen, tut mir leid. Die bleiben konsequent. 1. Korinther 7, Vers 22. Denn der als Sklave vom Herrn berufen ist, sollte also genauso sein wie ein Freigelassener und Freier und so weiter, Freiberufener. Also er sollte, egal wie dein Stand ist, du solltest das in dem Stand, wenn du Arbeiter bist, bleib ein Arbeiter. Wenn du Boss bist, bleib du ein Boss. Benimm dich auch so wie ein Boss. Und so ein Boss hat große Verantwortung. Verstehst du? Stell dir mal vor, der Chef von einer Firma mit 30.000 Mitarbeitern, der trägt Verantwortung für 30.000 Familien. Und da hängen noch Leute dran. Verstehst du? Und hat keinen leichten Stand. Nur nebenbei. Bleib in dem Stand, in dem du bist. Wenn du ein kleines Sklave bist, ein Arbeiter, ein Knecht, ein Tagelöhner, sei froh, du hast nicht mehr Verantwortung. Aber andere Leute haben mehr Verantwortung. Bei den Kindern Gottes ist alles von Gott gegeben. Gott weiß, wie viel er einem zuschreiben kann oder auflegen kann, wie viel Lasten er auflegen kann. Der Herr legt eine Last auf und er hilft auch tragen. Der hilft auch tragen. Römer 14, Vers 6. Wer den Tag beachtet, der beachtet den Herrn. Wer den Tag beachtet, achte auf den Tag, achte auf die Verantwortung, die Gott dir heute gegeben hat für dein Tagwerk. Und wer isst, der isst dem Herrn, denn er sagt Dank. Und wer nicht isst, der isst dem Herrn nicht und sagt auch Danke. Verstehst du? Das ist hier die Bibel, das ist die Lehre der Bibel. Da Paulus schreibt, also wenn du isst, dann dankst du dem Herrn. Du gibst deinem Essen eine göttliche Dimension und Essen ist genießen, Spaß am Leben, der isst dem Herrn. Und wer nicht isst, der isst dem Herrn nicht, wenn er nichts zu essen hat vielleicht, verstehst du, und sagt, ja gut, ich halte es durch. Wir müssen unsere Tätigkeiten als Beschäftigungen für Gott sehen. Sehe deine Beschäftigung als Dienst für Gott. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Eigentlich diese Predigt wäre es nicht zum Halleluja rufen, sondern umzusetzen, praktisch nach Hause zu gehen und dann zu tun. Und sehe alles als einen Gottesdienst, egal was du tust. Ob du vorne auf der Bühne stehst oder unten im Keller bist. Verstehst? Das ist Dienst für Gott. Das ist dein Platz, wo Gott hingestellt hat. Und hier will Gott dich festigen. Hier will er dich bestätigen. Hier will er dich reifen lassen. Was machst du? Hier will er seine Gegenwart dir beweisen und seine Kraft offenbaren. Und die Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott legt eine Last auf und er will sehen, wie schleppst du das? Wie packst du das an? Hier, bei dieser Beschäftigung, egal welche, du sollst über dich selbst hinauswachsen. Das ist Gottes Plan. Und Gott näher kommen dabei. Danken, dass du jetzt diese Aufgabe, diesen Platz, diesen Beruf und diese Möglichkeit von Gott bekommen hast und diese Fähigkeiten, dass ich das kann, dass ich mir das zutraue, dass ich das schaffe mit Gottes Hilfe. Weißt du, diese Beschäftigung, die du tust, egal was es ist, nimm das aus der Hand Gottes und erfahre die Liebe und Treue des Herrn in der Beschäftigung. Hier kann Gott zu dir reden, das ist die Schule Gottes und lauf nicht weg und such nicht, ich möchte in eine andere Schule, höheres Mädchen- oder Jungsgymnasium. Nein, bleib da, wo du bist, bei der Arbeit, im Alltag, hier kannst du dich bewähren. Hier kommst du dem Ziel näher, hier kann Gott dich segnen. Da selbst habe ich der Witwe geboten, dich zu versorgen. Verstehst du? Nicht bei irgendeinem Rabbi, dass du da Unterschlupf findest, bei einem anderen Propheten, beim Kollegen. Nein, bei einer armen Witwe. Hier kannst du von Gott versorgt werden. Hier wirst du gestärkt. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Hier kannst du Geduld üben und Demut üben und sagen, ja, das ist der Weg des Herrn. Der Josef in Ägypten, der war zuerst mal Sklave, dann war er im Knast. Verstehst du, bis er auf den Thron kam. Wir möchten gleich auf den Thron kommen. Ich bin zu etwas Höheren berufen. Weißt du nicht, dass ich solche gewaltige, göttliche Träume habe und Visionen habe, dass sich alle vor mir verbeugen? Verstehst du? Glaub doch nicht an den Spuk. Du gehst zuerst mal tief runter. Und der Herr war mit Josef. Das ist der Schlüssel. Der Herr war mit Josef. Ob er im Knast war, ob er beim Potiphar war oder nachher auf dem Thron der Pharaonen saß, der Herr war mit Josef. Bei der Arbeit, im Alltag, hier kannst du dich bewähren. Hier bist du in Verbindung mit Gott. Hier redet Gott zu dir. Und du lernst als Schuhmacher, als Schuster, jetzt wie ein Rabbiner oder Zimmermann oder ja, Zeltmacher, was auch immer ist. Hier lernst du praktische Arbeit. Und während du diese praktische Arbeit tust, wirst du dir bereitest, anderen den Weg, dass sie weiterkommen als Schuster oder als Zeltmacher, dass sie Dach über dem Kopf haben, was auch immer ist. Oder als Häuslersbauer, wie der Herr Jesus war. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension, deiner Beschäftigung, was es auch immer ist. Weißt du, da ist in einer Bibelschule, da geht eine Schwester auf die Bibelschule, meldet sich an und sagt, jetzt werde ich lernen, Gott zu dienen. Und dann hat die Oberin gesagt, und weißt du, Schwester, heute, nächste Woche, die ganze Woche, wirst du die Küche putzen. Und dann putzt sie. Und dann singt sie, während sie putzt, denkt sich nicht dabei, meine Heimat ist in der Höhe. Dann kommt die Oberin und klopft auf die Schulter, aber deine Arbeit ist in der Nähe. Meine Heimat ist in der Höhe. Das mag sein, aber deine Arbeit ist in der Nähe. Tu, was dir vor die Hand kommt. Frag gar nicht groß, diskutiere nicht ganz, gar nicht so groß. Also ich habe eines verlernt, ich frage nicht mehr, was ist es, sondern das, was vor die Füße kommt, was dir vor die Hände kommt, das ist Gottes Arbeit, Gottes Werk, diese Beschäftigung, wo Gott dich hinstellt. Nimm diese Tätigkeit an, egal was es ist, den Dienst, den Gott dir aufträgt, das ist sein Wirken. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension, die Aktionen, die Handlungen, egal was du machst. Tue alles zur Ehre Gottes. Und dann wirst du die Ewigkeitsfrucht haben. Ob wir essen oder trinken, tut alles zur Ehre Gottes. Wir sollen niemandem einen Anstoß geben. Wir sollen trinken und genießen und konsumieren und uns gefallen lassen, in uns aufnehmen, verstehst du, aber kein Ärgernis geben niemand durch das, was wir tun. Johann Sebastian Bach hat immer eine schöne Einstellung gehabt, wenn er seine Kantaten schrieb, hat er immer hingeschrieben, S, Deo, G, Soli, Deo, Gloria. Und deshalb, weißt du, der hat dem Herrn seine Kantaten, seine Musikstücke gewidmet. Gib deine Arbeit, deine Leistungen, alles, was du tust, eine göttliche Dimension, Soli, Deo, Gloria. Jeden Faden, den ich drehe, jedes Blümlein, das ich pflücke, jeden Strohhalm, das ich aufhebe, alles meinem Gott zu ehren. Leg deine Leistungen, und jetzt möchte ich ein bisschen praktischer werden, leg deine Produktion in die Hände Gottes und sag, Herr, ich habe jetzt gearbeitet, das habe ich getan, und jetzt weihe ich dir die Sache. Ich lege in deine Hände meinen Tagwerk, das soll dich verherrlichen, Herr, und warte darauf, dass es Ewigkeitsfrucht bringt. Mein Einsatz. In der Bibel heißt es immer wieder, und das ist schöpferisch Leben, nicht nur am Morgen die Herrlichkeit Gottes, nein, am Abend und morgen wird der dritte Tag. Gib Gott dein Tagwerk ab, damit er sie segne. Und diesen Tagwerk segne, damit er die Dinge gerade biege, was noch nicht so ist. Denn da ist so viel Murks tagsüber gelaufen in den 24 Stunden der Arbeit. Weißt du, dass er deinen Mangel ausfülle mit seinem Reichtum. Übergib Gott und sag, Herr, schau die Arbeit an. Am Abend hat Gott selbst sogar seine eigene Arbeit angeguckt und begutachtet und geprüft. Gib Gott dein Tagwerk ab, damit er es bestätige und nachher irgendwo belohne, eintrage und dann, dass du deinen Zahltag kriegst. Nur was du für Gott getan hast, für ihn gewirkt hast, wo du für ihn etwas eingesammelt hast und was erreicht hast, für das bekommst du Lohn. Für Schlafen bekommst du keinen Lohn. Für Beten bekommst du auch keinen Lohn. Es sei denn, du hast für jemanden gebetet und jemanden durchgebetet. Fürbitte. Das mag dich schockieren, wenn ich dir sage, Beten bringt nichts. Beten solltest du nachts, abends oder morgens früh, wenn der Tag beginnt, das solltest du Gott suchen und den Tag mit Gott besprechen. Aber dann verschwende deine Zeit nicht. So viele Christen verschwenden ihre Zeit, obwohl Beten was ganz Wichtiges ist. Wir haben hier diese Tage gehabt und ich habe euch gesagt, Fürbitte und Anbetung, das sind wichtige Dinge. Und Gott soll durch unsere Hände Arbeit gepriesen werden. Wie heißt es in der Heiligen Schrift? Lass die Menschen eure guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Dass ich sage, Mensch, ich habe es nicht verdient, aber guck mal, der trägt mir das nach, der versorgt mich, der kümmert sich um mich. Was bleibt in der Ewigkeit unterm Strich? 1. Korinther 3, Vers 12 und folgende Verse. Wenn aber jemand auf dem Brunnen baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh und so weiter, der wird für jedes Werk muss durchs Feuer gehen und jedes Werk wird sich offenbaren. Und es wird sich herausstellen, was es war. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird alles offenbar werden. Da wird das, was nur Stroh war, nur aus Begeisterung, was gemacht hast, das wird vergehen. Gott sucht Gold und Edelsteine. Und von welcher Art jedes Werk war, das Feuer wird es erweisen. Ja, Herr, ich habe so viel in deine Gegenwart verbracht. Ja, aber was hast du für ihn getan? Was hast du für ihn getan? Göttliches ist, etwas zu schaffen, das bleibend ist, das beständig ist, das dauerhaft ist. Dienst am Menschen in aller Schwachheit, was nachhaltig wirkt, das ist, was in der Ewigkeit bleibt. Und Paulus schreibt hier weiter, wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, wie ein Brand durchs Feuer. Verstehst? Du wirst gerettet, du wirst selig, aber Du wirst splitternackt vor Gott stehen. Du wirst nicht, du wirst ohne Frucht dastehen. Du wirst alles nichts erreichen. Warum? Weil du deiner Arbeit keine göttliche Dimension gegeben hast. Und erst die göttliche Dimension, das macht dich glücklich. Ich konnte hier jemand 5 Minuten glücklich machen. Ich konnte hier jemand helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Ich konnte hier wieder jemand ermutigen. Ich habe hier jemandem ein Dach über den Kopf gegeben. Ich habe jetzt diese Tage Film oder im Fernsehen Nachrichten kurz bei meiner Frau gesehen und da kommen die Leute irgendwo, was weiß ich wo, das war wahrscheinlich Köln, das ist gewesen, da kommen also Flüchtlinge und dann rufen die nachts die Leute in der Stadt an, wer hat noch ein Nachtquartier für einen Flüchtling? Und da kommt jemand, wilde fremde Mensch und nimmt da die Flüchtlinge da von Syrien oder wo sie herkommen, mit nach Hause zum Übernachten. Und morgen bringen sie dann nachher zurück zu der Anmeldestelle. Verstehst? Ich frage mich manchmal, wer würde das machen? Christen, ich kenne doch die Leute nicht. Wer sind sie denn? Vielleicht rauben sie mich aus. Und ich habe schon in der Gemeinde Dinge erlebt. Weißt du, du hast Gäste aufgenommen, Leute aufgenommen, solche, ja, die vorbeigekommen sind. Und am nächsten Tag willst du die zum Frühstück wecken, sie sind nicht mehr da. Ich kenne sowas. Muss mir nicht erzählen. Weißt du, aber das sind Christen, die einfach Opfer bringen. Und auch wenn sie dann nachher ausgeraubt wurden und ja, Schwierigkeiten hinterher noch haben, womöglich. Ich habe mal jemanden mitgenommen oder meine Frau jemanden mitgenommen mit einem Auto. Da haben wir einen Unfall gehabt und der war, ja, der hat uns ausgenutzt, bis geht nicht mehr. Verstehst du, dass wir dann den Arzt bezahlen mussten, der hat keine Versicherung gehabt und nichts. Aber das ist es. Und später hat es uns sogar noch beklaut. Auch das ist gehört zum christlichen Leben. So, aber wir haben es für den Herrn getan. Und wir haben Lektionen daraus gelernt. Weißt du, tut Gutes. Am meisten am Glaubensgenossen. Auch das ist so Dienst am Menschen, am Nächsten. So, um eine andere göttliche Dimension zu erreichen, du musst eine Ausgangsbasis haben. Du musst zuerst dein Herz in Gott verwurzelt haben. Gott vertrauen, Herr, ich diene dir. Und nicht den Menschen und nicht dem Kerl und nicht der Sache, ich diene dir. Die Ausgangsbasis ist in der Bibel, geh zur Ameise und lerne von ihr, steht in der Bibel. Geh zur Ameise. Wenn du was lernen willst, geh da nicht in die Gemeinde. Es ist schön, dass du kommst und dass du was lernen willst, aber geh zu der Ameise und dann guck, wie die Ameise arbeitet. Die haben keinen Boss, aber das funktioniert reibungslos. Wenn du für Gott dienst, nach den Gesetzen Gottes dienst, dann musst du nicht fragen, was soll ich als nächstes tun? Das wird dir gegeben. Plötzlich weißt du das von innen her. Das ist meine Aufgabe. Und hier muss ich jetzt arbeiten. Lerne von der Ameise Gehorsam, Hingabe, Zusammenarbeit, nach den Gesetzen Gottes zu leben. Verstehst du? Das ist, wie man der Arbeit eine göttliche Dimension geht. Und im richtigen Augenblick abzugeben, trag du jetzt weiter, ich habe es bisher getragen. Verstehst du, ich kann nicht mehr. Und das müssen wir auch als Christen lernen zu sagen, ich kann nicht mehr, das ist meine Arbeit bis hierher gewesen. Ein anderer Gedanke noch, mach aus dem Fluch Arbeit ein Segen. Mach aus dem Fluch ein Segen. Und du kannst aus jedem Fluch einen Segen machen und jeden Segen zum Fluch machen. Ist alles drin? Der Acker ist verflucht, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, aber tu genau das Gegenteil, schwitze, schaffe und arbeite und du hebst jeden Fluch auf. So viele denken, da müsste ich bloß gebieten, das Kreuz machen mit Ölsalben und was weiß ich, groß veranstalten. Nein, tu genau das Gegenteil. Tu genau das Gegenteil. Mach aus diesem Fluch einen Segen, arbeite, sag, ich bin verdammt dazu, ich habe nichts anderes gelernt, ich kann nichts anderes, aber das, was ich kann, das werde ich gut machen. Gott helfe mir. Gott stehe mir bei. Du kannst aber aus jedem Segen einen Fluch machen. Gott hat dich gesegnet. Und jetzt kannst du sagen, nee, das mache ich nicht. Das liegt mir nicht. Und gerade das, was dir nicht liegt, ist dir ein Segen. Und das, was dir liegt, verstehst du, das ist im Fleisch oft. Das möchte ich gerne tun. Christen sollen überall ein Segen sein. Matthäus 5, Vers 16 nochmals. Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Und den Vater im Himmel preisen. Und sagen, danke Jesus, dass den Bruder die Schwester gibt. Gott wird verherrlicht, wenn Menschen uns sehen, wie wir treu sind, hingegeben sind, wenn sie uns erleben wenn sie von uns was bekommen, wenn sie von uns bereichert werden, wenn sie durch uns ermutigt werden. Guck mal, schon allein dein Leben, wenn du im Glauben lebst, gib deine Arbeit eine göttliche Dimension. Du tust diese Arbeit. Du stiehlst nicht, du lügst nicht, du betrügst nicht. Du lebst deine Arbeit, gehst geradeaus deinen Weg. Du, das ermutigt die Leute. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, hat sich bekehrt, ganz frisch bekehrt. Oft wissen die frisch Bekehrten mehr als die alten Hasen. Und er hat sich frisch bekehrt als Maler. Und dann kommt sein Chef, da werden Fliesen angeliefert in der Firma, also auf der Baustelle. Dann sagt der Chef zu dem Bruder, bitte lade das auf mein Auto. Dann sagt er, nein, das wäre Diebstahl. Hat nicht aufgeladen und dann wurde er gekündigt. Verstehst du? Da wurde er gekündigt. Ist rausgeflogen, weil er nicht gestohlen hat. Dann sagt er, ich bin Christ, ich stehle nicht. Ich werde, sie können sich aufladen, wenn sie wollen, aber ich werde nicht aufladen nach Feierabend, die Platten. Und das hat seinen Kollegen sogar imponiert. Sagt er, weißt du, Emanuel, dass du so stark bist, weißt du, dass du dem Chef widersprochen hast und nicht aufgeladen hast, dass du, weißt du, der hat auf der Baustelle ständig gestohlen und nirgendwo wird so viel gestohlen wie auf der Baustelle. In aller Liebe. Verstehst du? Lad auf. Und er sagt, du hast Mut gehabt, du hast Mut und Zivilcourage, auch wenn du rausgeflogen bist. Und dann hat der Herr ihm noch eine bessere Stelle gegeben als die mit einem netten Chef und hat sogar näher an der Gemeinde, wo er da war, nicht mehr da, irgendwo im Remstal. So, Gott kann für uns arbeiten, für uns sorgen, wenn wir konsequent sind. Und der Herr sagt, ich will für dich streiten und du sollst stille sein, aber du musst korrekt sein. Christen sind korrekte Menschen. Sie halten die Gebote Gottes. So, die Menschen sollen deine guten Werke sehen und preisen. Und ich kann mir vorstellen, der Chef hat gewurmt. Verstehst du, ich bin ein Dieb. Ja, auch eine Predigt, indem du sagst, nein, das mache ich nicht. 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 7 und Vers 9. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet. In all unserer Not und Bedrängnis hab ich euren Glauben gesehen, sagt Paulus. Ich habe so viel von euch erlebt, so viel mit euch erlebt. Ich bin gestärkt und ermutigt. Denn wir können euretwegen Gott nicht genug danken für all die Freude, die wir so an euch sehen, so an die Geschwister. Und das ist die Botschaft, die wir durch unser Leben an den Tag legen. Ich werde nie vergessen, ich habe zeitlang den Zachäus gepredigt bei mir in der Gemeinde in Stuttgart, den jungen Leuten, die zum Glauben kamen, ehemalige Hippies, die Jesus People, aus der Jesus-Bibel-Bewegung. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen die Dinge in Ordnung bringen, egal was es ist. Dann schlage ich die Zeitung auf, dann lese ich die Stuttgarter Zeitung, dann schreibt der Redakteur, ich weiß nicht, was in der Stadt los ist. Leute bezahlen fürs Schwarzfahren, freiwillig, sind nicht erwischt worden. Und die melden sich und sie sagen, die bezahlen, dass sie ständig schwarz gefahren sind. Andere bringen Sachen zurück, die gestohlen worden sind. Ständig, ganze Reportage war das, was da in Stuttgart los ist. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich wusste, das sind alles unsere Geschwister gewesen aus der Gemeinde, die Dinge in Ordnung gebracht haben, hingegangen sind und wieder gut gemacht haben. Und ich denke, das ist so wichtig. Durch unsere Werke, durch unsere Taten wird der Vater im Himmel verherrlicht. Der sagt, ich weiß gar nicht, was da los ist. Die Leute werden auch nie begreifen, was da los ist. Weißt du, die Gnade Gottes wirkt. Die Gnade Gottes verändert die Menschen. Durch unser Verhalten, durch unser Tun, durch unsere gute Werke wird Gott gepriesen. Und das Schöne dabei war unten, da war noch ein Satz, die sind anscheinend Christen geworden. Verstehst du? Weißt du, die sind anscheinend irgendwo Christen geworden. Und sie bringen ihre Sachen jetzt zurück und in Ordnung. Ja, ein gutes Zeichen. Sie sind Christen geworden. Das ist, wie wir unser Licht leuchten lassen. Indem wir genau das Gegenteil tun. Statt stehlen, dass wir zurückgeben. Und Johannes der Täufer predigt am Jordan und sagt, ihr Soldaten, verlangt nicht mehr, als euch zusteht. Und wenn ihr irgendwas getan habt, bringt es in Ordnung. Macht genau das Gegenteil, was ihr bisher gemacht habt. Römer Kapitel 2, Vers 24. Denn euretwegen wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden, unter den Nichtgläubigen. Euretwegen. Wir können also zum Lob Gottes oder zum Fluch Gottes da sein. Also, gib deiner Arbeit, deinem Dienst, deiner Funktion, deinem Dasein eine göttliche Dimension. Noch etwas. Hebräer Kapitel 13, Vers 17, das predige ich für mich selber, oder stell mich im Mittelpunkt. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Und jetzt pass auf, warum du der Predigt folgen solltest.
damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Das wäre nicht gut für euch. Wenn ich Gott diene, dann ist es wichtig, dass ich gehorche, was ich nicht nur den Lehrern gehorche, sondern auch der Stimme des Heiligen Geistes gehorche, dass der Herr zu mir redet. An unserem Verhalten werden wir gemessen. Wir sind ein lesbarer Brief. Das hat Auswirkungen auf meine Psyche, auf mein Verhalten, auf mein Leben, auf mein Glauben, auf mein Denken, auf meine Gesundheit. So vieles. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Das hat Auswirkungen auf deine Ewigkeit, so wie du dich verhältst. Wir haben in der Bibel eine schöne Geschichte. Darüber wird kaum gepredigt, weil die Leute damit gar nicht viel anfangen können. Apostelgeschichte 9, Vers 36 bis 42. Da ist die Tabea, oder Tabitha. Für mich ist es Tabea. So, Tabea in Joppe. In Joppe war eine Jüngerin. Ich muss vorstellen, das einzige Mal, wo eine Frau dort als Jüngerin bezeichnet wird. Tabitha oder Tabea war eine Jüngerin mit dem Namen Tabitha. Das heißt Reh oder Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Eine nette Frau, verstehst du? Die war geschickt, die hatte eine Nähmaschine gehabt oder was anderes oder konnte häkeln. Ich weiß nicht, was sie konnte. Auf jeden Fall, sie war eine Schneiderin. Und eine Jüngerin war sie. Du musst nicht Apostel gleich sein und wie da Petrus da, verstehst du, oder Paulus. Nein, diese Jüngerin, da war eine Jüngerin. Und es begab sich, heißt es dann weiter, aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Auch Jüngerinnen und Dienende und fleißige Leute werden krank und sterben. Passiert. Da huschen sie und legten sie in das Obergemach dort in Lüda, wo das war. Weil aber Lüda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger für die Jüngerin, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und sagten: Petrus, komm ganz schnell, da ist was passiert. Und Petrus stand auf und ging mit ihnen, und als er hinkam oder dort hingekommen war, führten sie ins Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm und weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider und sagten: Schau, Petrus, das hat Tabitha gemacht, unsere Tabitha, meine Tabitha, verstehst du, das hat die gemacht, die Tabea hier. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er sich nieder und betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha oder Tabea, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich wieder auf. Und er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig in ihrer Mitte vor. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Tolle Geschichte. Tolle Geschichte, tolle Geschichte. Tabea oder Tabitha war eine treue Jüngerin. Sie hat genäht, sie hat gedient, sie lebte das aus, was sie konnte. Sie konnte vielleicht nicht singen, sie konnte nicht sprechen, sie konnte gar nicht, sie war vielleicht gar nicht groß beredet, aber sie konnte Kleider nähen. Sie konnte nähen. Und ich habe in Atlanta, in den USA, wo ich dort war, war ich einquartiert zu einer Familie, privat. Da war eine Schwester, die hat was ganz Tolles gemacht. Die Schwester, die konnte auch nicht groß was machen, aber sie konnte schneidern. Sie war auch so eine Tabitha. Dann saß sie im Gottesdienst und hat immer geguckt, die Amerikaner sind Schlamper, wo die Männer zu lange Hose haben oder was auch immer ist. Und dann hat sie angefragt: Bruder, könnte ich deine Hose kürzen oder ein bisschen ab? Ja, nee, bring nächstes Mal die Hose mit und ich mach das. Nein, sie war im Sportverein. Nicht nur in der Gemeinde, sondern sie war da in einem Sportverein, wo die Kinder Sport trieben und so weiter. Hat sie immer geguckt, da stimmt was bei dem Mann nicht. Oder hat sie die Hosen gekürzt. Und dann hat sie immer so eingeladen, hat sie so Kaffeekränzchen gemacht mittwochs. Und da wurde aus der Bibel gelesen, wissen was. Und sie hat dann die Hosen da überreicht. Und die Leute waren glücklich, kostenlos gemacht, die Hosen wird gekürzt. Im Sportverein. Weißt du, Christen. Und der Pastor hat gesagt, ich schicke meine Leute in Sportvereine, in die Welt. Weißt du, man ruft die Leute raus aus den Sportvereinen und Clubs und so weiter. Nein, die Christen sollen sich nicht isolieren. Die sollen dorthin gehen, wo die Leute sind. Und dort missionieren. So, und das hat der Pastor dort angeleitet. Und ihre Stärke war, Hosen kürzer machen. Was ist deine Stärke? Überleg einmal. Und sie wurde ein Segen. Und ich sagte, durch mich sind schon einige Hauskreise entstanden. Ich kann keinen Hauskreis leiten, dazu bin ich nicht groß begabt. Ich bin keine Pastorin oder keine Predigerin, habe nicht Theologie studiert, aber ich kann Hosen kürzer machen. Und so war die Tabitha hier, eine Jüngerin Jesu. Sie diente mit der Gabe, die sie hatte. Und sie hat ihren Glauben bewiesen in dem, was sie tat. Und diese Tabitha verlängerte ihr Leben. Verstehst du? Nicht, dass sie ihr Leben verkürzt hat, sondern sie hat ihr Leben verlängert, indem sie Röcke genäht hat. Die Leute zeigen, das sind die Röcke. Guck mal, die Tabea hat es genäht. Oh, ich danke Gott für die Tabea. Ohne diese Tabea wäre ich nie zu diesem Rocke gekommen. Die Leute in Joppe trauerten um sie und sie hinterließ eine Lücke. Warum? Weil sie gedient hat. Menschen, die dienen, hinterlassen immer eine Lücke, wenn sie nicht mehr da sind. Da merkst du, wer da gefehlt hat, wer da war. So, sie hat einfach gedient. Sie hat nur Kleider genäht. Sie tat, was sie konnte, sie hat Liebe geübt, sie war nett. Schneiderin, Schuhmacher, verstehst, was auch der Beruf ist. Und Paulus, oder Petrus hier, wurde zu der Trauerfeier gerufen und die Tabea war bereits tot. Und dann geschah das Wunder der Auferstehung und die Leute hörten das alles in Joppe, was da passiert ist. Und die Leute kamen, die wollten noch mehr wissen. Und ich sagte dir, Gott segne dich, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt. Auf seine Art und Weise, in Apostelgeschichte 9, Vers 42, und ganz Joppe wurde die Sache bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus durch ihren Dienst. Selbst durch eine Schneiderin kann sich Gott verherrlichen. Halleluja. Durch eine Schneiderin. Und Menschen zum Glauben führen, da musst du nicht Theologie studieren, du musst nur willig sein, was Gutes zu tun. Das, was du kannst. Wenn die Taten eine göttliche Dimension bekommen, dann, und du fleißig bist wie ein Rehlein, Tabea, die Gazelle, wenn du das tust, verherrlichst du Gott. Unsere Werke, unsere Verkündigung ist das, was wir tun, nicht was wir sprechen. Sie hat es getan und plötzlich die Röcke wurden hochgehalten und gesagt, das hat sie genäht. Tabea wurde ein lebendiges Zeugnis durch ihre Tat, durch ihre Arbeit. Und Gott ließ sie weiterleben. Bestimmt hat sie weiter genäht und jetzt erst recht. Ich kann mir vorstellen, sie tat viele gute Werke und sie gab reichlich Almosen. Sie hat das, was sie da für die Schneiderei bekommen hat, gar nicht für sich behalten. Sie hat es sie gleich weitergegeben, um das Reich Gottes zu bauen. Was du für Gott tust, für das Reich Gottes gibst, das ist nicht verloren. Weißt du, es wird im Himmel registriert. Und bei der Auferstehung, was glaubst du, da kommt alles raus. Das Opfer, das von Herzen gebracht wurde, das berührt Gott. Das berührt die Menschen. Bei Gott arbeitest du nicht umsonst und nicht vergeblich. Auf der Welt bekommst du vielleicht keinen gerechten Lohn, aber vom Herrn. Auf der Welt wirst du nicht anerkannt. Aber hier Jesaja 65, Vers 23. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Du sollst nicht vergeblich arbeiten, Kinder großziehen. Sogar Kinder großziehen, das ist auch ein Dienst für dem Herrn, das ist auch Arbeit. Und in meiner Bibel heißt es für die Frau, was Gott sagt, durch Kinder kriegen wird sie selig werden. Nicht durch Bekehrung und durch, sondern an irgendwelche andere Dinge, durch Kinder kriegen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nicht nur die Kinder gebären. Eine Mutter trägt 9 Monate das Kind unter dem Herzen und dann trägt sie ein Leben lang auf dem Herzen. Das ist die Mutter. Verstehst du? Und da wird sie selig, verstehst du, wie ihr Kind. Dann lernt sie durch die Kinder, lernt sie Gott kennenlernen. So, lernt sie Gott kennen. Sie sind das Geschlecht der Gesegneten und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Weiter noch ein paar Gedanken über die Arbeit. Jesaja 49, Vers 4. Ich aber dachte, ich habe es auch oft gedacht. Verstehst du? Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Ich dachte, weißt du, du denkst auch manchmal, ist alles umsonst. Wer hört mir zu? Wer glaubt unser Predigt? Verstehst du, wer tut das, was Gottes Wille ist? Ist manchmal vergeblich. Aber es ist nicht umsonst. Lob und Dank. Daniel 11, Vers 33. Ich möchte diesen Gedanken, gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension vom Wort Gottes her begründen. Männer, das gilt natürlich für Frauen auch, wie die Tabea hier, Männer, denen Gott Weisheit geschenkt hat, verhelfen vielen aus dem Volk zur Einsicht. Vielen zur Einsicht, zur Erkenntnis. Dafür werden sie eine Zeit lang mit Feuer und Schwert verfolgt. Denn man wird sie verhaften und plündern ihren Besitz. Und während der Verfolgungszeit erfahren sie von gewisser Seite ein wenig Hilfe, vielleicht auch gar keine Unterstützung. Man lässt sie hängen und sagt, komm, die haben sich selbst verschuldet, diese ganze Geschichte. Denn das Volk Gottes muss geprüft werden. damit es am Ende rein und geläutert dasteht. Doch das ist nicht das Ende. Halleluja. Doch das ist nicht das Ende. Kämpfe, Prüfungen lohnen sich. Daniel 12, Vers 3 jetzt zu diesen weisen Männern. Die Männer aber, die Gottes Weisheit bewahrt haben und gelehrt haben und viele Menschen den Weg zum Leben gezeigt haben, werden für alle Zukunft leuchten wie die Sterne des Himmels. Verstehst du? Die Tabea, die Kleider wurden da gezeigt. Im Himmel gibt es kein Geld mehr, keine Kreditkarten. Da gelten ganz andere Zahlungsmittel, andere Valuta und andere Devisen. Dort zählt ganz anderes Kapital und ganz andere Währung. Weißt du, da bekommst du das, was du getan hast, was du die Schätze, die du rüber transferiert hast. Wir haben ein Kinderlied bei uns zu Hause immer gesungen mit meinen Kindern. Wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlöste in den Himmel vereint, oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein in des Heilandes Krone als Edelgestein. Das sind die Weisen. Die werden glänzen und die werden strahlen. Wenn der Heiland, er wird sammeln die Heiligen, verstehst du? All die Seelen, die im Blute sich wuschen, recht klar. Dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein. Weißt du, die viele zur Gerechtigkeit gewesen, die viele vorgelebt haben, was ist Gerechtigkeit? Die Menschen brauchen Menschen als Orientierungshilfe, dass sie sehen, so lebt ein Christ. Das ist ein Christ. So, und dann die Großen und die Kleinen, gebt dem Heiland das Herz. Er macht selig, er macht herrlich, er führt himmelwärts. Und dann, oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne im Himmel, als Edelgestein in der Krone des Heilands. Das ist diese himmlische Währung, diese innere und ewige Befriedigung, dieser ewige Nutzen. Dann hast du Freude, du hast hier schon Freude. Oh ja, ich werde einmal beim Heiland sein. Dann werde ich ein Star sein, ein Superstar. Verstehst du? Dann werde ich richtig rauskommen. Die irdischen Arbeiten sind auch vergeblich, vergänglich, umsonst, was du tust. Wenn du für Menschen arbeitest, dann arbeitest du, selbst wenn du noch so perfekt arbeitest, kann ich für die Ewigkeit. Deshalb, was ihr tut, tut dem Herrn. Zur Ehre Gottes. Dein Leben ist dann nicht umsonst, wenn du für den Herrn getan hast. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Tu für den Herrn. Wenn du das Reich Gottes mitbaust, anpackst, unterstützt, förderst, ja, finanziell unterstützt, den Zehnten in die Gemeinde bringst, wenn du für die Sache Gottes betest, beten tust und sagst, Herr, segne das bisschen, dieses wenige. Gott will, dass du das einsetzt, was du hast, die 5 Brote und die 2 Fischlein. Und Gott selbst belohnt das. Und plötzlich, wir haben 1000, wir haben satt. Und du sagst ja, aber es waren nur 5 Brote und 2 Fischlein. Gott segnet, wenn du dich einbringst ins Reich Gottes und das Reich Gottes förderst. Und du förderst das Reich Gottes durch praktische Arbeit, wo du auch immer stehst. Der Einsatz für Gott und Gottes Reich ist nicht umsonst. Arbeite die Arbeit, die Gott dir aufgetragen hat, in der Berufung, in der du hineingestellt worden bist. Tabea hat ihre Fähigkeiten gebraucht und sie hat ihre Schneiderei eingesetzt und fleißig gearbeitet. Der andere hat Schuster, der andere Zeltmacher, der andere Zimmermann. Du hast von Gott einen Auftrag. Tue, was er dir befohlen hat, wo er dich hingestellt hat, was er dir angeordnet hat und tue es so, als wenn du für die Götter arbeiten würdest. Wie dieser Steinmetz dort in Griechenland. Tabea wäre vielleicht gerne eine Pastorin geworden, aber Gott ließ einfach sie eine Schneiderin werden. Tut mir leid, aber das ist so. Manche wären ganz was anderes, aber tu die Arbeit, damit du das durch dein Leben das Optimalste erreichst. Mach dir keine Gedanken über die Belohnung. Was springt mir dabei raus? Weißt du, Gott bezahlt gut mit seiner himmlischen Valuta. Er belohnt reichlich, und zwar 100-fach. 100-fach. Weißt du, wie viel das ist? Du gibst 1 Euro und du kriegst 100 zurück. Und das ewige Leben noch obendrauf. So, gebrauche dein Leben, gebrauche deine Talenten, dieses wenige, Gott vervielfältigt, multipliziert. Weißt du, der Junge hätte die 5 Brote für sich aufessen können, da wäre er satt geworden. Aber was wäre dann mit den anderen? Aber du siehst, seine Investition, sein Einsatz hat die ganze Sache gerettet. Tabea, ihre Werke waren so gut, dass sie in der Bibel erwähnt werden. Verstehst du, Röcke nähen, das ist sogar in der Bibel erwähnt worden. Lukas wurde inspiriert. Weißt du, und Dabei wurde durch diesen Bericht so bekannt, oder die Frau, die Jesu Füße salbte, was war das, verstehst du? Das bisschen, diese kleine Sache. Aber plötzlich, sie brachte Gott ein lebendiges Opfer. Ein lebendiges Opfer. Tabea war so talentiert und sie setzte ihr Talent, das, was sie konnte, ein und sie hat wunderbare Röcke genäht, dass man sogar den Petrus zeigen konnte. Schau, Petrus, das, so einen tollen Rock habe ich noch nie getragen. Viele gute Werke hat sie gegeben und Almosen reichlich. Und Gott belohnt das, was wir tun. Gott belohnt es. Die Werke von der Tabea, ja, waren kein Verlust, das war ein Gewinn für sie. Und ihr Glaube predigt heute noch und das ist die Botschaft, die ich hier heute Abend bringe. Gib deine Arbeit eine göttliche Dimension. Die Früchte, die Taten ist es, was zählt. Weißt du, Gott will nicht Blätter und Gott will nicht einen Stamm und ein paar Äste und ein paar Verzweigungen, nein, und ein paar Wurzeln, nein. Weißt du, alles ist schön und gut, die Wurzeln sind gut, der Stamm ist gut und die Krone ist gut, aber was Gott sucht, ist die Frucht. Die Frucht. Und die Frucht sind unsere Werke. Die Frucht sind unsere Werke. Das sind die Früchte, nach denen wir bewertet werden. Weißt du, am Stamm erkennst du noch nicht ganz, ob was für ein Baum das ist. Auch nicht an den Blättern unbedingt. Aber an den Früchten erkennt man den Baum, ob es ein guter Baum ist oder ein fauler Baum ist. Da, weißt du, es geht nicht nur um die Abstammung, es geht um die Frucht. Es geht um die Frucht. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Matthäus 15, Vers 13 noch ganz schnell. Aber er antwortete und sprach, alle Pflanzen, die mein Vater, mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen werden. Weißt du, ein guter Baum, der keine Frucht bringt, wird ausgerissen. Der Feigenbaum wurde verflucht, du weißt es. Matthäus 25, Vers 21 und 23. Seht, sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener. Komm und nimm teil an der Freude deines Herrn. Du warst über wenigem treu, aber du hast es wunderbar gebraucht. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Ein Punkt will ich noch sagen, vergötze nicht die Arbeit. Viele Jahre wurde bei uns in Deutschland die Arbeit vergötzt. Arbeit ist mein Leben, Fußball ist mein Leben, was weiß ich, alles ist mein Leben. Vergötze die Arbeit nicht. Das ist nicht das Wichtige. Fang an in der Arbeit, Gott zu dienen. Und nicht nur die Arbeit vergötzen, wenn nicht die Arbeit. Die Leute, die so die Arbeit vergötzt haben, sind heute arbeitslos, womöglich, verstehst du? Und hängen im Jobcenter. Du wirst an dem gemessen, für wen du gearbeitet hast, wie du gearbeitet hast. Für Gott oder für den Pharao in der Ziegelproduktion, verstehst du? Gott will dich aus der Sklaverei rausführen. Du kannst die gleiche Arbeit tun und du wirst wahrscheinlich die gleiche Arbeit tun, weiter tun. Aber du wirst es ganz anders dienen. Und für Gott arbeiten, im Schweiße deines Angesichts, unter der Gnade Gottes wirst du wirken. Die Gemeinde Jesu ist eine tätige Gemeinde. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Macht jede Arbeit zur Verherrlichung Gottes. Frag dich, verherrlicht das den Herrn Jesus, wenn ich jetzt extra putze und die Flecken noch extra wegmache und noch extra eine Zugabe mache. Wir sollten lernen, die Arbeit als Gottesdienst zu sehen. Der Mensch ist kein Roboter, der Mensch ist ein Diener, ein Mitarbeiter Gottes. In 2. Mose 20, Vers 8, noch ein Gedanke, Gedenke des Sabbats. Ich bin kein Adventist und kein Sabbatist und kein Jude, so, aber der Sabbat, du sollst 6 Tage arbeiten und den 6. Tag sollst du ruhen. Und die Ruhe ist so wichtig. Es kann Montag sein, kann Dienstag sein, kann Mittwoch sein, spielt keine Rolle. Gott sagt, 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist ein Ruhetag. Und zwar dem Herrn, deinem Gott geweiht. Vergötze deine Arbeit nicht. Du sollst von der Arbeit Abstand nehmen. Es ist eine Sünde, wenn die Leute Arbeit nach Hause nehmen. Da solltest du den Chef kündigen und sagen, danke, ich brauche meine Freizeit. Und du brauchst deine Freizeit, die Ruhe, dass du dich auf Gott konzentrieren kannst. Nicht nur schaffe, schaffe, Häuser baue. So, wenn du das tust, dann bist du gelassen, dann lässt du dich nicht hetzen, dann bist du nicht in der Sklaverei. Ich habe einen Rabbiner, habe meinen Hebräischunterricht bei ihm gehabt und der Rabbiner hat gesagt, bei uns Juden, die Juden sagen, du sollst arbeiten, also alles Beten nichts nützt, das hat Martin Luther auch später übernommen, du sollst arbeiten, als war alles Beten nicht nütze und dann solltest du beten, als wenn alles Arbeit nicht nützen würde. Verstehst du, wir sollen alles im ausgewogenen, balancierten, ausbalanciert haben. Tue alles, was du tust, in Frieden, nicht in Hektik. Jetzt muss ich. Weißt du, du wirst merken, dass du am Schluss ein Nervenbündel bist und zusammenknackst. Erst die Ruhe zeigt, was die Arbeit wert ist. Und die Ruhe krönt die Arbeit. Und dann schaust du und sagst, das habe ich alles geschafft. Das war die Woche, meine Wochenarbeit, mein Tagwerk. Erst die Ruhe. Erst die Ruhe gestattet ist, den Menschen die Werke Gottes als schöpferisch zu sehen und Gott zu danken. Das habe ich vollendet. Danke, Vater. Bis hierher hast du mir geholfen. Bis hierher warst du bei mir. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Unsere Arbeit muss unserer Berufung dienen, unserer Vollendung dienen, unserer Reife dienen. Aber wenn du keine Pausen machst und einfach nur schaffst und schaffst und schaffst und schaffst und dich hetzen lässt, dann wundere dich über viele Sachen nicht in deinem Leben. Die heutige Beschäftigungskrise ist eine Glaubenskrise für mich und eine Gotteskrise, weil die Menschen nicht mehr Prioritäten setzen. Du sollst arbeiten und du sollst beten. Krisen haben ihren Ursprung im Verhältnis zu Gott, weil die Menschen der Arbeit keine göttliche Dimension mehr geben. Weißt du, wenn du mit Freuden arbeitest, mit Freude an die Sache rangehst und sagst, ich diene dem Herrn hier, ich putze dem Herrn zur Ehre, ich predige zur Ehre Gottes, dann ist es ja auch keine Last und keine Belastung und kein Stress. Wer Gott nicht richtig durch seine Arbeit ehrt, der nimmt Gott den Wert der Arbeit überhaupt aus der Hand und gibt Gott gar nicht ab. Weißt du, der Preis Gott nicht dabei. Und wir wundern uns, wenn aus unserem Leben nichts wird, nichts klappt, nichts funktioniert, weil wir falsche Prioritäten in unserem Leben setzen. Gott nimmt die Arbeit weg dann und du wirst ein Sklave, wenn du die Arbeit vergötzt und nicht Pausen einsetzt. Weißt du, Hobby ist kein Sabbat. Hobby ist Freizeitgestaltung. Und wir sollen unsere Freizeit gestalten, wenn wir Freizeit haben. Aber wir sollten wissen, was kommt drauf, worauf kommt es an. In Haggai Kapitel 1, Vers 4 bis 9, da steht, der Prophet Haggai, der wettert ganz schön gegen die Menschenkrankheit oder wie man das auch immer nennen möchte. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und das Haus Gottes, der Tempel, muss leer stehen oder wüst dastehen. Nun aber spricht der Herr Zebuth, achtet doch darauf, wie es euch ergeht. Schaffe Häuslebaue. Ihr Häuslebaue, schaut zu, wie es geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt doch nicht euch wärmen. Und wer viel Geld verdient, der liegt in einem löchrigen Brunnen, Beutel. Es steht, schaut, wie es euch geht. So spricht der Herr. Noch einmal, achtet drauf. Achtet doch drauf, wie es euch geht. Und wir sollten darauf achten, wie es uns ergeht. Geht doch hin aufs Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Doch ihr erwartet noch viel, aber siehe, es wird wenig. Wenn ihr es schon hier heimbringt, so blase ich es weg. Warum's? Warum das, spricht der Herr? Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Verstehst du? Prioritäten setzen. Nur das Haus Gottes hat Vorrang. Reich Gottes hat Vorrang. Entbehrungen kommen, Sklaverei kommt, wenn wir Gott vergessen. Wenn wir Gott nicht an die erste Stelle in unserem Leben setzen, wenn unsere Arbeit keine göttliche Dimension hat, werden wir krank, werden wir schwach, so wie gewonnen, so zerronnen. Verstehst du, dann kannst du sparen, so viel du willst, morgen ist Inflation und da ist nichts mehr da. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Befiehl deine Arbeit Gott und sag, Herr, für dich bin ich da. Für dich diene ich. Dein Haus soll gebaut werden, dein Reich soll gebaut werden. Die Gemeinde, die Verkündigung, das Wort muss laufen, ungehindert. Und wenn du einverstanden bist und mit Gott zusammenarbeitest, dann hast du Freude da drin. Wenn Gott mit deiner Arbeit einverstanden ist, findest du Erfüllung in deinem Leben. Dann sagst du, das ist ein Gottesdienst für mich. Da habe ich Spaß. Dann werden die Mittel kommen, dann wirst du Erfolg haben. Gib deiner Arbeit, deiner Beschäftigung, deinem Beruf eine göttliche Dimension. Tu für den Herrn, ich baue Reich Gottes. Ich will ein Segen sein. Ich will Segen verbreiten und ich will diesen verdammten Fluch aufheben, durchbrechen, indem ich genau das Gegenteil tue. Wie mache ich das? Noch ganz schnell zwei Gedanken. Josua 1, Vers 9. Lass das Gesetz Gottes, die Worte Gottes, die Verheißungen Gottes nicht von deinen Augen weichen. Tag und Nacht, denk drüber nach, während du putzt und arbeitest. Nicht nur meine Heimat ist dort in der Höhe. Nein, die Arbeit ist in der Nähe. Meditiere Tag und Nacht und frag dich, Gott, wie kann ich dich noch besser verherrlichen? Befördere mich, wie auch immer es. Zum Schluss will ich nur ganz kurz erwähnen, denk an die Geschichte von der Ruth. Die Ruth kam von den Moabiterland als Witwe mit der Naomi zurück und sie sammelt nicht auf irgendein Feld, sie sammelt auf dem Feld von Boas, von dem Verwandten von der Naomi. Und sie macht niedrige Arbeit. Verstehst, was die anderen Schnitter liegen gelassen haben, das hebt sie auf. Und am Schluss vom Abend hat sie einen Effer voll gehabt, also die Schürze voll oder Körbchen voll oder was auch immer war. Sie hat sich nicht geschämt. Verstehst, das ist unter meine Würde, da was die anderen liegen gelassen haben, aufzuheben. Jeden Strohhalm, den ich aufhebe, jedes Blümlein, das ich pflücke, soli Deo Gloria, allein meinem Gott zur Ehre. Und Gott hat sie entschädigt, dass sie sogar die Großmutter von Jesus wurde. Verstehst du? Gott hat sie so reichlich gesegnet. Sie war nicht zu schade, ihrer Arbeit eine göttliche Dimension zu geben. Und Gott wird dich reichlich belohnen. Glaub mir das. Es lohnt sich, wenn wir treu sind, in Kleinen und nicht zu schade sind. Ja, das ist unter meiner Würde. Fang an, Gott zu dienen und gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns in die Arbeit gestellt hast. Du hast uns gerufen als deine Mitarbeiter. Wir sind deine Mitarbeiter, Herr. Und wir möchten, egal was wir tun, ob wir Fische fangen oder wir Schuhe reparieren oder Zelte bauen, was auch immer ist, wir möchten deine Mitarbeiter sein und uns gebrauchen lassen, Herr, für dich. Wir möchten für dich arbeiten, für dich leben, uns für dich einsetzen, dass du verherrlicht wirst durch unser Leben. Herr, du hast keine anderen Botschafter und du hast keine anderen Diener als uns hier heute Abend. Und wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Danke, Herr, dass du uns segnest und dass du uns Weisheit schenkst, klug zu sein, echt für dich zu leben und zu arbeiten. In Jesu Namen. Amen.